Sagt mir jemand sein Geburtsdatum, kann ich ihm alles sagen. Also alles und vieles, was er gar nicht weiß. Zum Beispiel seine Bestimmung. Und dann merkt er, dass er den Plan, den das Universum eigentlich für ihn hatte, leider nicht lebt.
Willkommen bei deinem Podcast Die verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest.
Ich freue mich auf diese Episode meines Podcasts ganz besonders heute, weil ich einen ganz besonderen Gast heute da habe. Und zwar ist das der liebe Koray, nicht nur seit 1,5 Jahren mein Mentor und mein Lehrer, sondern auch Humaneutik-Master, Zen-Coach. Und das Interessante finde ich, dass du östliche und westliche Methoden verbindest und auch Dharma-Nachfolge bist und ein aktives, überzeugtes Leben in der buddhistischen Philosophie führst. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, über alles Mögliche, weil wir haben nämlich Fragen in die Community reingegeben. Und ihr habt diese Fragen an Koray gestellt und die gehen wir heute durch. Und deswegen kommen wir schon zur ersten Frage, die gleich beinhaltet, dass Koray sich jetzt meldet. Und zwar, was deine Geschichte ist, wie du dahin gekommen bist, wo du bist und wer du bist. Wie würdest du dich beschreiben, lieber Koray? Herzlich willkommen.
Ja, hallo Tina, da du mich als dein Mentor benannt hast, möchte ich dir als Mentor erstmal gleich mal was sagen. Einen mittleren Schicksalsschlag. Du hast gesagt, du freust dich auf Koray. Das ist leider zu wenig. Das kann meine Oma auch, die freut sich schon auf Weihnachten. Damit bist du gar nicht im Hier und Jetzt. Dann bist du irgendwo, aber nicht hier. Also ich zum Beispiel freue mich über Tina und nicht auf Tina.
Ja.
Können wir uns jetzt beide mit Freude in dieses Gespräch begeben?
Wahnsinnig gerne. Ich freue mich sehr drauf.
Okay, gut. So, jetzt bitte ich nochmal um die erste Frage.
Die erste Frage unserer Community war, was deine Geschichte ist. Wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Was hat dich dazu gebracht, der zu sein, der du jetzt bist?
Ich bin 76 Jahre alt, seit 56 Jahren mit derselben Frau verheiratet, habe 2 Kinder und Enkel. Und beruflich hatte ich vor vielen, vielen Jahren eine große Karriere, einen Knick. Ich habe sehr viel Geld verloren, ich wurde krank und ich hatte eine Beziehungskrise. Und diese drei Dinge haben mich dazu gebracht, dass ich nach einem Nervenzusammenbruch von einem Freund seine Waldhütte angeboten bekam. Ich sollte mal 3 Wochen Urlaub machen. So eine Pause. Und dann bin ich in diese Waldhütte ganz alleine, ohne Medien, nur ich und um mich rum 1000 dicke Bäume. Und da blieb ich 3 Jahre. Und in den 3 Jahren, da bin ich als Peter Stemmern reingegangen und als Koray wieder rausgekommen. Denn in den 3 Jahren habe ich, man könnte sagen, zufällig, oder es war Fügung, einen Zen-Lehrer kennengelernt, dessen Schüler ich wurde. Und nach diesen 3 Jahren habe ich noch eine Zen-Ausbildung in Japan gemacht, so lange, bis die mich zum Dharma-Nachfolger machten. Das heißt auf Deutsch zum buddhistischen Lehrer, der die Lehre auch an Schüler weitergeben darf. Und das tue ich, aber nicht missionarisch, sondern nur, wenn ich gefragt werde.
Das heißt, was macht denn ein buddhistischer Lehrer?
Der stellt sich als erstes die Frage, was ist Illusion und was ist Wirklichkeit? Und dann kommt ein so programmierter Mensch sofort an kollektive Paradigmen. Also die Welt denkt, dass das so ist und er weiß, es ist aber gar nicht so. Also wenn du bei deinem Auto oder wenn dein Mechaniker die Lichtmaschine für einen Vergaser hält, dann darf man sich nicht wundern, dass die Reparatur viel kostet, aber nichts bringt. Und genauso ist das in vielen Dingen im ganz normalen bürgerlichen Leben. Die Menschen halten die Dinge für etwas, was es nicht ist. Und deswegen spreche ich von der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was wirkt. Und das wird allein bestimmt durch das Universum und nicht durch unsere Vorstellung. Im Zen geht es darum, die Vorstellungen alle zu beseitigen, denn die heißen ja, ich habe hier so einen Block, da Kann man das so sehen, wenn ich
Ja,
das?
das kann man sehen, ja.
So, also eine Vorstellung ist ja das hier. Hier ist mein Auge. So. Und hier ist die Wirklichkeit. Und da gucke ich, aber ich sehe die nicht direkt, denn da sind ja meine ganzen Vorstellungen. Die heißen so, weil sie der Wirklichkeit vorgestellt sind. Und einige dieser Vorstellungen sind wunderbar, richtig und förderlich und führen zum Erfolg. Andere sind makelhaft, falsch und hindern denjenigen, Dinge zu begreifen, die für ihn selber gut wären. Du nennst das Schattenarbeit, das ist hervorragend, genau darum geht's. Und das wegzumachen hier, alle Vorstellungen wegzumachen, das ist der Sinn von Zen und die Wirklichkeit so anzunehmen und ihr so zu begegnen und so zu reagieren, wie sie ist. Darum geht's.
Du sagst, wie die Wirklichkeit ist. Das war nämlich auch noch eine Frage in der Community. Was ist denn der Unterschied? Was ist denn Wirklichkeit und Illusion?
Also ich unterscheide mal Realität und Wirklichkeit. Ich sitze hier an einem hölzernen Tisch, du eventuell auch?
Ja.
Ja. Der hölzerne Tisch, den gibt es so in der Natur nicht, denn das war mal ein Baum und ein Schreiner und eine Säge und ein Designer und ein Architekt und sonstiges, bis ein Tisch daraus wurde. Also die Realität ist der Tisch, aber die Wirklichkeit ist der ganze Weg aus der Natur bis zum Nutzen des Tisches. Und als nächstes ist der Tisch Sperrmüll. Und zwar deswegen, weil alles auf der Welt nur das ist, was es tut. Wenn also mein Kugelschreiber keinen Strich mehr produziert, dann ist das Schrott. Wenn also der Tisch oder der Stuhl, auf dem ich sitze, wenn da ein Bein fehlt und der kippt um, dann ist das Sperrmüll. Erste gute Erkenntnis für jeden von uns. Alles auf der Welt ist für uns nur das, was es tut. Sonst ist es das nicht. Mache ich allerdings aus dem Tisch lauter Bretter und zum Beispiel ein kleines Nachtschränkchen, dann ist das eine neue Wirklichkeit. Und dann ist die Realität nicht mehr Tisch, sondern Nachtschrank. Oder ich nehme eines der Beine und haue jemanden damit kaputt, dann ist das ein Knüppel. Also das ist die Wirklichkeit. Und im Zen geht es darum, die Dinge so lange zu nutzen, bis ihre Erscheinung aufhört. Also die Jacke, die ich anhab, wenn die alt und zerschlissen ist, wird das ein Lappen. Damit putze ich dann mein Fahrrad. Und wenn der auch alt und verschlissen ist, dann wird das noch ein Putzlappen oder vielleicht um Feuchtigkeit aufzusaugen. Also diese Jacke, die lebt so lange, bis sie sich auflöst.
Was ist, wenn die Erscheinung aufhört? Was ist, wenn es sich auflöst? Was ist dann?
Wir müssen unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Betrachtungen. Kurzfristig ist, nehmen wir mal an, du schneidest dein Brot in lauter Scheiben und jetzt belegst du eine Scheibe und isst die und denkst, oh, so ein Brot ist aber lecker. Dabei siehst du aber gar nicht das Brot, du siehst ja nur die Scheibe. Und wenn du das Brot siehst, siehst du noch nicht den Bäcker. Und wenn du den Bäcker nicht siehst, siehst du nicht den Bauern. Also an einem Brot oder einer Tasse Tee oder einem Kuli hängt einfach alles. Eine Tasse wie die hier ist die ganze Welt. Ein Brot ist die ganze Welt. Und das ist der Unterschied. Was schaue ich an? Wenn ich mein Leben anschaue, dann meinen die meisten Leute damit nur die körperliche Existenz. Das ist aber nur ein Teil, denn wir haben ja nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele. Und die meisten Menschen können unterscheiden zwischen Körper und Geist, können aber nicht erklären, was Seele ist. Ehe ich das begriffen hatte und erklären konnte, habe ich viele, viele Meditationen in Japan und im Kloster und im Wald gemacht, bis ich plötzlich wusste, was Seele ist. Ja, und dann öffnen sich völlig neue Tore, durch die man auch gehen kann.
Was ist Seele für dich?
Um das verständlich zu machen in diesem Interview, nehme ich jetzt Verbindungen, die wir alle kennen. Also, Körper ist mechanisch und die Fakultät dazu ist die Chemie, denn das ist die Lehre der Stoffe, die übrigens auch falsch ist, aber es ist trotzdem die Lehre der Stoffe. Dann haben wir Magnetismus, Elektrizität, Optik, Schwingung, Licht, Welle. Die Fakultät dazu ist Physik. Dann haben wir Symbolik und Mathematik. Symbolik ist Mathematik. Und jetzt ordne ich das zu. Körper ist alles, was ich mit der Physik erfassen kann. Und alles, was ich mit der Chemie erfassen kann. Geist ist alles, was durch biologische Prozesse, also auch Chemie, in Informationen verwandelt wird. Und das ist Seele. Seele ist reine Information. Da ist kein Stoff, da ist kein Magnetismus, da ist schlichtweg nichts. Und trotzdem ist da alles, nämlich die Blaupause des Universums. Dort ist das Wort. Dort beginnt alles. Ein Beispiel, das wir wahrscheinlich auch alle kennen. Der normale Chemiker würde sagen, in einer homöopathischen Dosis ist ja nichts drin. Und darum kann das auch nicht wirken. Fakt ist, da ist tatsächlich nichts drin. Kein einziges Molekül an Stoff. Das ist, als ob du aus dem Bodensee an der Schweizer Seite ein Glas reinschüttest und willst an der deutschen Seite das dann rausnehmen. Nein, das stimmt. Da ist nichts drin. Und trotzdem ist das voller Information. Die wirkt. Nur die wirkt. Ein Beispiel dazu. Ich habe hier eine Stereoanlage mit CDs, diese silbernen Musikdinger da. Und wenn ich die da reinlege, dann kommt meine Lieblingsmusik. Wenn ich die CD einem Chemiker gebe, dann kriegst du eine Formel. Wenn ich dem sage, Herr Chemiker, ich wollte nicht wissen, aus welchem Material das ist, ich wollte wissen, welche Musik da drauf ist. Dann sagt er, ja, dann dürfen Sie doch nicht einen Chemiker fragen. Dann müssen Sie einen Toningenieur fragen. Den darf ich aber nicht fragen, aus was besteht diese CD. Also jede Messung braucht auch die dazu passende Fakultät. Und wenn die Schulmedizin glaubt, homöopathische Mittel messen zu können, dann ist das so, als wollte ich mit dem Zollstock die Temperatur hier messen. Das geht nicht. Also ich brauche immer auch die geeigneten Werkzeuge. Und damit sind wir bei deiner Zielgruppe oder auch bei dir und mir. Wenn ich mein Leben betrachte, kommt es darauf an, auf welcher Ebene tust du das? Körperlich, geistig oder seelisch? Physikalisch, chemisch, biologisch oder informationell? Und ich arbeite in meinem IFA-Institut. IFA heißt Institut für angewandte Reinformation. Und da arbeiten wir täglich seit 25 Jahren in hochbezahlten Projekten. Begleiten wir Menschen, die dafür offen sind, bei der Realisierung ihrer Projekte zum Besten des Ganzen, also mit einer guten Ethik.
Was ist Reinformation? Kannst du das beschreiben in kurzen Sätzen?
Ja, wenn eine Person zu mir kommt, die ich annehme zum Coaching, ich nehme ja nicht jeden an, aber wenn ich ihn annehme, dann hat der normale Bürger die Tendenz, ich erzähle dir jetzt mal von meinem Leben, damit du dir ein Bild machen kannst. Und dann stopp ich den. Dann sag ich dem, bitte hör auf mich zu langweilen, du interessierst mich überhaupt nicht. Denn alles, was du von dir erzählst, ist eine Mischung aus Fantasien, Wünschen, Sehnsüchten und Fakten. Eine Entwicklung geschieht aber nicht über Sehnsüchte und Wünsche oder Fantasien, sondern nur über Fakten. Und die sag ich dir und nicht du. Und dann habe ich hier Methoden wie Enneagramm, NLP, Transaktionsanalyse, Reinformation, das ist dann, oder Freeling-Test oder die Goethe'sche Farbenlehre. Also, oder Meditation oder Yoga, also so wie du. Das gibt also komplementär ergänzende Lehren oder Methoden, die wissenschaftlichen ergänzen. Nicht in Frage stellen, sondern ergänzen. Und im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte ist das bei mir eben zum Favorit geworden.
Ich komme gleich zu der nächsten Frage, weil die gerade dazu sehr gut passt. Es hat jemand gefragt, was diese Affirmation Ich bin in Wirklichkeit bedeutet. Was ist dieses Ich bin? Warum sagen wir dieses Ich bin? Und ist es nicht eine Identifikation? Was ist denn Identifikation und was nicht? Was ist denn dieses Ich bin?
Also die Frage, die du da angeschlossen hast, ist sehr weise. Wer das gefragt hat, ist schon nah der Weisheit. Sehr gut. Weil die Frage, ich bin, also es heißt ja, wer fragt, der führt. Und wer dumm fragt, führt dumm. Und wer vage fragt, führt vage. Wer gar nicht fragt, führt gar nicht. Ein Kind stellt 400 Fragen am Tag. Ein kleines Kind. Um die Welt zu begreifen. Ein Greis stellt üblicherweise nur noch eine Frage am Tag. Wann gibt's Essen? Und dazwischen liegt die Entwicklung, die normale Entwicklung. Das muss aber nicht so sein. Die Jahre zeichnen zwar die Haut, nicht aber unbedingt den Geist. Ich kenne Leute, die sind mit 30 schon so gut wie tot. Und dann kenne ich Leute, die sind mit 90 springlebendig im Geist. Da liegt der Unterschied. Und dieses Ich bin ist eine große Illusion. Denn ich muss mal fragen, also wie möchte ich das anschauen? Physikalisch, psychisch, philosophisch, esoterisch, numerologisch, mathematisch. Wie hättest du es denn gern? Historisch? Also wenn du wissen willst, wer ich bin historisch, dann sage ich dir, ja, ich bin in Hamburg geboren. So, und was kann man damit anfangen? Nix. Fischkopf. Wenn du sagst, nee, ich möchte das mal numerologisch wissen, wer du bist, dann gebe ich dir mein Geburtsdatum und du kennst mein halbes Leben, wenn du Numerologie beherrschst. Also ich beherrsche das, sagt mir jemand sein Geburtsdatum, kann ich ihm alles sagen. Also alles und vieles, was er gar nicht weiß. Zum Beispiel seine Bestimmung. Und dann merkt er, dass er den Plan, den das Universum eigentlich für ihn hatte, leider nicht lebt. Wenn du das biologisch wissen willst, symptomatisch, dann messe ich mit einem Gerät, das dich noch nicht einmal berührt. Alles, was du an Krankheiten hast, und davon gibt es im ICD-10, das ist der International Catalogue of Disease von der Weltgesundheitsordnung, in der 10. Auflage zurzeit 17.500 Krankheiten, die ein Mensch haben kann. Und nur eine davon ist Corona. Und dann kann man sich immer fragen, wenn es doch 17.000 gibt, warum soll ich mich denn gegen gerade eine impfen lassen? Dann müsste ich mich ja 17.000 mal impfen lassen. Also ziemlich blöd das Ganze, ne? So, und ich kann demjenigen, der vor mir sagt, sagen, welche Symptome er hat. Sag mir, welche Symptome du hast, und ich sage dir, wie du damit umgehen könntest.
Das heißt, haben Symptome auch immer eine Ursache? Verzeihung.
Immer. Das gehört zur buddhistischen Grundphilosophie. Erstens, das Leben ist auch Leiden. Wer wie du und ich immer nur Glück hatte bis jetzt, der könnte sich täuschen. Das ändert sich, denn man wird älter, schwächer, auch mal krank. Man siecht und irgendwann kann man sich sogar gar nicht mehr selber pflegen und dann stirbt man. Also Leben ist auch Leiden. Übrigens, jedes Glück ist auch Leiden, denn wenn du ein tolles Essen hast du anschließend ein Völlegefühl, das ist gar nicht mal so gut. Oder wenn du eine tolle Party hast mit Musik und Alkohol, hast du nächsten Tag einen Kater. Ist auch, also Glück ist immer auch mit Leiden verbunden, ne? Und das Schlimmste am Glück ist leider, dass es endet. Das ist das Schlimmste am Glück. Jedes Glück endet. Alles hat ein Ende. Kann man aber auch umgekehrt sehen, auch das Leiden endet. Even this shall pass, kann man sagen. Auch das geht vorbei. Also es gibt noch nicht mal einen Grund, sich Sorgen zu machen, weil irgendwas wehtut, kann ich dir jetzt schon sagen, das hört auf.
Das heißt, deine Empfehlung ist, wenn wir leiden oder in diesem leidvollen Zustand sind, einfach gelassen zu bleiben?
Ja, aber ich würde beide, wie wir ja hier sein wollen, sagen, dann guck mal auf die Ursache. Warum hast du Bauchweh? Warum hast du wenig Geld? Warum hast du Beziehungsschwierigkeiten? Achtung, dieses Warum ist eine Anklage. Und du gehörst bitte auf die Anklagebank und der Richter bist du selber. Das ist wichtig. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Diplome oder Doktortitel oder Professorenlehrstühle du hast oder wie viele Bücher du geschrieben hast oder wie schlau oder wie belesen du bist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Leider gibt es da noch einen Schattenbereich. Und da geht's hin. Eigentlich müssten wir sagen, wie die Lateiner sagen, Docentissimus. Am besten tust du das, was du anderen beibringst. Also Docentissimus heißt, lehren, was man selbst nötig hat.
Ja, das ist schön.
Wenn ein Coach Yoga-Kurse gibt, dann hat er das schwer nötig. Osho wurde mal gefragt, wie oft er meditiert. Und da hat er gelacht und hat gesagt, hihi, do you think I meditate? Der war drüber.
Ja. Nochmal zu der Frage, mit dem ich bin, weil das ja eine Identifikation ist. Aber ich finde das so spannend. Man sagt, das ist eine Identifikation, ich bin alles nur Illusionen. Und trotzdem sagt man, um zum Beispiel zu manifestieren auf energetischer Ebene, soll man dieses Ich Bin verwenden, um in diesen Zustand zu kommen, dass beispielsweise ich sage, ich bin Lakshmi, ich bin Marilyn Monroe, dass ich mich so fühle, um das dann auch aus dem Außen anzuziehen. Das heißt, das, was ich bin, erschaffe ich mir im Außen. Wäre dann dieses Ich Bin eine Lüge an mich selbst in dem Moment?
Nein, das ist Theater. Und die Frage ist, hast du da eine Nebenrolle oder eine Hauptrolle? Und wenn du so tust wie Marilyn Monroe, dann nützt dir das gar nichts, wenn das nur eine Nebenrolle ist. Dann musst du das wie eine Hauptrolle. Und dann musst du noch wissen, in welchem Stück spielst du denn? Ist das eine Dokumentation, eine Komödie, ein Drama? Das musst du wissen.
Ja.
Und wenn du einen einzelnen Menschen im Coaching etwas näher beleuchtest, dann ist er in einem Drama und merkt das gar nicht. Weil er hat die Beziehung nicht im Griff. Er hat die Finanzen nicht im Griff. Er ist nicht so gesund, wie er gerne möchte. Er hat überhaupt keine Vorstellung, keinen Plan von der Zukunft. Er kennt seine Bestimmung gar nicht. Der weiß gar nicht, was seine große Lebensbestimmung ist zum Besten des Ganzen. Stell dir mal vor, Beethoven hätte nicht komponiert oder Madame Curie hätte nicht 2 Nobelpreise gekriegt oder Hildegard von Bingen hätte nicht die Medizin revolutioniert. Ich habe jetzt absichtlich auch 2 Frauen genannt. Stell dir mal vor, Tina Achiti hinterlässt der Welt nicht das, was sie könnte. Das wäre doch traurig. Deswegen ist es mir wichtig und existenziell bedeutsam für mich, was aus Tina wird und was sie jetzt macht und wie sie drauf ist. Denn die Tina, und da kannst du jetzt jeden Namen für einsetzen, aber meine Tina, die kenne ich ja, die ist Teil meiner Weltanschauung und damit meines Glücks. Und wenn Tina mich zu... Oh, Sekunde, ich muss das Telefon mal beruhigen. Ach nee, mach das von allein. So.
Okay.
Mein Telefon meldet sich mit Frank Sinatra. Weil den liebe ich.
Ich auch.
Okay. Was habe ich gerade erzählt?
Dass du jeden Namen dafür einsetzen kannst für Tina und dass das für dich deine Weltanschauung und Glück bedeutet.
Ja, das ist also ganz, ganz wichtig, was aus... Wenn du dieses Interview an Menschen verschickst, dann werden die automatisch sofort der wichtigste Mensch der Welt. Es ist nämlich wichtig, dass jeder, der dieses Interview hört, daraus zieht, weswegen wir das machen. Das hat nur einen Grund, der soll glücklich werden.
Ja.
Und ich definiere mal kurz Glück, Weisheit plus Liebe.
Und wie findet man denn jetzt seine Bestimmung? Das ist ja die Frage, die alle haben. Wie finde ich meine Bestimmung? Weil die meisten sind ja nur gedeckelt aus irgendwelchen Gewohnheiten und irgendwelchen Identifikationen und haben überhaupt keinen Plan, wie sie da hinkommen.
Genau.
Und sagen auch immer, wie komme ich da dran? Ich habe das Gefühl, da ist was, aber ich komme da nicht dran.
Genau. Weil der Laie auf diesem Gebiet ist wie ein Glühwürmchen, der leuchtet hinten. Hinten leuchten bedeutet, ich sehe die asphaltierten Straßen, die es schon gibt. Der Weise ist wie ein Leuchtturm, der strahlt nach vorne, da wo es noch gar keine Straßen gibt. Und da Meer oder Urwald, Strand oder Gebirge, da ist eine kleine Hütte, da musst du hin, das ist deine. Und auf dem Weg triffst du viele Lehrer und Coaches und Therapeuten. Und die wollen alle ihre Methoden dir geben. Bis du eines Tages mal merkst, das sind aber nicht deine. Das hat alles mit dir überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ich bin ja nicht dein Coach, sondern dein Mentor, weil du mich in dieses Amt auch hineingenannt hast, ja?
Ja.
Ich würde nicht dein Coach sein wollen, weil wenn ich in dein Haus will, das geht überhaupt nicht. Das ist schon voller Coaches. All die Ayurveda und Yoga und NLP und Enneagramm und Tarot. Gott, oh Gott, ist da was los. Zu mir kam mal einer mit mehreren Doktortiteln und hat gesagt, er hätte gehört, ich hätte so viele Bücher geschrieben, ob er bei mir was lernen kann. Und dann haben wir Tee getrunken und dann habe ich die Tee geschüttet und immer weiter. Dann lief der Tee über. Und er dachte, halt, 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 das läuft über. Dann habe ich gesagt, ja, genau wie du. Ich kann dir nichts geben, deine Tasse ist voll. Der leuchtet nach hinten mit seinen Doktortiteln, ne? Und da vorne, wo er noch nie hingeguckt hat, da ist seine Bestimmung.
Und was kann uns helfen dabei, diese Bestimmung zu finden?
Das ist zum Besten des Ganzen. Das ist sozusagen der Zweck des Lebens. Ich definiere, der Zweck des Lebens ist es, diese Welt nach meinen eigenen Vorstellungen zum Besseren mitzugestalten. Das ist der Zweck. Achtung, ich rede nicht vom Sinn. Das ist philosophisch, das ist eine andere Geschichte. Der Zweck ist praktisch.
Und glaubst du, jeder hat diese Bestimmung und hat diese Bestimmung jeder in diesem Leben oder ist das nur eine Durchreise bis hin zum nächsten Leben?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Es gibt Menschen, die von Geburt an mit einem kurzen Seil ausgestattet sind und die können nie in tiefen Brunnen schöpfen. Das macht ja nichts, denn wir brauchen auch Soldaten und Kanonenfutter. Das wird immer gebraucht. Es gibt aber auch Menschen, die wurden mit dem langen Seil geboren und die könnten in den tiefsten Brunnen schöpfen. Und das Schlimme ist, wenn sie es nicht tun. Und dann gibt es drei Sorten von Menschen. Die Hörer, die müssen alles dreimal hören, sonst kapieren die das nicht. Deswegen steht es in der Bibel gleich viermal, damit es auch noch der letzte Blödmann auch noch kapiert. Dann die Selbstverwirklicher. Den muss man das nur zweimal hören, dann haben sie es kapiert. Und dann die Feindbesieger. Den muss man es nur einmal sagen, dann wissen die, um was es geht. Und damit sind die Feinde in uns selber gemeint und nicht da draußen. Die 54 Feinde, die hier an der buddhistischen Mala, 54 Feinde und 54 gute Entwicklungstugenden. Und jeder Coach und jeder Therapeut und jeder Arzt und überhaupt jeder Berufstätige hat eine Resonanz zu einer dieser drei Menschsorten. Ich zum Beispiel bin garantiert kein Coach für Hörer. Das langweilt mich zu Tode. Ich sag einmal und das war's. Und wer mich nicht ertragen kann, das ist Resonanz. Denn ich weiß, ich bin schwer erträglich, aber das ist meine Bestimmung.
Du hast Fragen oder Ideen oder möchtest mit mir persönlich zusammenarbeiten, dann schreib mir super gerne über meine Homepage www.tina-achiti.com. Dort findest du auch alle aktuellen Live- und Online-Events. Weil jeder eine Tina braucht.